Moin Moin! Wir begrüßen Sie zur Oktoberausgabe von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Haben Sie schon Ihre Weihnachtsgeschenke gekauft? Nein? Na, wenn Sie in diesen Tagen durch die Oldenburger Läden ziehen, haben Sie das Gefühl, es wird langsam Zeit.
Für viele Branchen beginnt die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Aber das Ganze hat auch eine Kehrseite der Medaille. Denn es bedeutet auch mehr Müll, mehr CO2-Ausstoß, mehr Ressourcenverbrauch. Mal ehrlich, können wir uns das eigentlich noch leisten oder ist nicht eher weniger das neue Mehr?
Diese Frage möchten wir mit Nico Pech diskutieren. Er ist einer der bedeutendsten Wachstumskritiker und stellt radikale Anfragen an unseren derzeitigen Lebensstil. Wir sind gespannt auf seine Version eines veränderten Lebens. Herzlich willkommen im Studio bei Oldenburg 1.
Hallo.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast ist Nico Pech, Postwachstumsökonom und entschiedener Verfechter eines veränderten Lebensstils.
Herr Pech, Weihnachten kommt immer so überraschend. Wenn Sie der Welt einen Weihnachtswunschzettel schreiben könnten, welche drei Wünsche ständen oben auf?
Naja, jeder Mensch sollte sich erstmal über seine eigene CO2-Bilanz informieren. Das heißt, ich würde allen Menschen eine kleine Fibel schenken, die den Titel trägt, Pendos CO2-Zähler. Das ist ein kleines Büchlein also, wo für alle Aktivitäten, die wir so ausführen im täglichen Leben, die durchschnittlichen CO2-Werte vermerkt sind. Und so könnten wir dann tatsächlich Weihnachten endlich mal verbinden mit einer Wahrung der Schöpfung. Das wäre das Erste, was ich mir wünsche. Viele andere Dinge, die ich mir wünsche, sind natürlich nicht so leicht materialisierbar. Ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit auf diesem Planeten, allerdings vor allem ökologische Gerechtigkeit. Und was ich mir wünsche, ist etwas mehr Fortschrittskritik.
Gibt es dieses Büchlein schon?
Schon lange.
Ich habe auch
welche dabei. Das kann man bestellen in Berlin bei einer Agentur, die heißt CO2 Online.
Das finden Sie später auf unserer Homepage. An Weihnachten wird das Denken und Handeln der Wohlstandsgesellschaft ja besonders deutlich. Sie beschreiben den derzeitigen Zustand als Wohlstandsdämmerung. Was meinen Sie denn damit?
Unser Wohlstand ist nicht stabilisierbar ohne permanentes wirtschaftliches Wachstum. Und genau das wird absehbar nicht mehr möglich sein. Wir stoßen nämlich nicht nur an ökologische Grenzen, sondern auch an physische, man könnte sagen substanzielle Grenzen. Damit ist gemeint, dass eben die materielle Basis unseres Wohlstandes schwindet. Das Erdöl wird demnächst wieder sehr viel knapper werden. Flächen werden immer knapper. Auch Trinkwasser wird knapp, Phosphor wird knapp, Biodiversität wird knapp, viele Mineralien werden immer knapper, sogenannte seltene Erden, von denen wir viel abhängiger sind, als manche meinen, werden auch knapp. Und da gibt es noch viele andere Dinge, die wir auch als Knappheitsszenarien begreifen können. Und außerdem ist es so, dass wir in einer tiefen Sinnkrise sind. Das ist erkennbar an verschiedenen Phänomenen, etwa an dem Stress, dem wir ausgesetzt sind, an den unterschiedlichen Facetten dessen, was man unter Burnout versteht. Dann die Depression ist auf dem Vormarsch. Es gibt ständig neue Rekorde, was eigentlich die Depressionsfälle anbelangt. Auch sonstige Formen der Orientierungslosigkeit, der Aufmerksamkeitsdefizitssyndrome, die wir an den Schulen und in anderen Bildungseinrichtungen vorfinden, die digitale Demenz und die politische Orientierungslosigkeit. Das erleben wir derzeit auch. Also diese Sinnkrise ist auch eine Krise der Moderne einfach. Viele Menschen haben den Glauben an den Fortschritt verloren, weil der Fortschritt so schnell über uns hereinbricht, dass wir ihn nicht mehr meistern können. Wir können ihn nicht mehr steuern. Wir sind wieder schicksalsabhängig. Wir haben die Kontrolle verloren. Und dieser Modernisierungsstress treibt natürlich auch viele Menschen in bestimmte politische Richtungen. Darüber wird ja nun jeden Tag in den Nachrichten auch berichtet.
Ist die Finanzkrise oder eine drohende Finanzkrise, die wir jetzt immer häufiger wieder hören, diese Vokabel, auch ein Faktor, der zur Wohlstandsdämmerung beiträgt?
Unbedingt. Also der Versuch, die europäische Gemeinschaft, die ja nichts anderes ist als so eine Art wirtschaftlicher Interessenverband, man könnte auch Plünderungsgemeinschaft dazu sagen, also diese Stabilisierung hat nicht stattgefunden. Wir haben im Prinzip nur Symptome bekämpft nach der Lehman Brothers Krise, die also im Spätherbst 2008 ihren Anfang nahm. Und da wir eben an den Ursachen nichts verändert haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Finanzkrise über uns hereinbricht. Das heißt, es wird zu viel Geld in Umlauf gebracht. Wir haben eine Zeichenvermehrung und hinter dem Geld steckt immer ein Anspruch auf materielle Güter. Nun kann aber die Wirtschaft gar nicht in dem Ausmaß materiell wachsen, wie es nötig wäre, um diesen Gegenwert für die vermehrten Zeichen irgendwie bereitzustellen. Das kann nur zu einer Krise führen. Die Banken können Geld schöpfen ohne jede Obergrenze. Wir haben eine sogenannte Giralgeldschöpfung in den Geschäftsbanken. Es ist also nicht so, wie viele Menschen meinen, dass die Geldschöpfung eigentlich nur bei der Zentralbank stattfindet. Das ist nicht richtig. Alle normalen Banken tun das auch. Und wir haben eben auch einen unglaublichen Vermögenszuwachs, der nur über den Zinseszinsmechanismus erzeugt wird. Das sind alles Phänomene, die einen bestimmten Überhang erzeugen. Und dieses Ungleichgewicht war ja teilweise nicht nur, aber teilweise auch dafür verantwortlich, dass die Lehman Brothers Krise ausbrach. Und das steht uns alles wieder bevor. Und wir müssen wissen, dass die Rettungsaktion, etwa der Rettungsschirm und andere Maßnahmen, die speziell von Berlin ausgingen, dass die nicht so wiederholt werden können. Wenn wir uns mal anschauen, wie viel Geld das war, was da investiert werden musste, um für eine kurze Frist Europa halbwegs stabil zu behalten, dann weiß man sofort, dass eine solche finanzielle Aktion nicht ein zweites Mal vonstatten gehen kann.
Ja, wir beide stehen so ein bisschen mit offenem Mund hier bei diesem drastischen Krisenszenario. Ich bespreche nochmal eine andere Ebene. Ist das für Sie persönlich, gibt es da auch irgendwie einen Auslöser, wo Sie persönlich für sich sagen, das hat mir auch nochmal so einen Schub gegeben, nicht nur die globalen Krisenszenarien zu sehen, sondern auch persönlich irgendwie zu merken, da muss es in eine andere Richtung gehen. Gibt es für den Nico Pech auch einen persönlichen Auslöser?
Diese Krisen jagen mir keine Angst ein. Ich bin jetzt Ende 50. Ich meine, für mich muss sowieso niemand mehr die Welt retten. Also von daher kann ich das alles ganz gelassen sehen. Aber es ist auch eine gewisse Form also des Entsetzens oder manchmal auch der Empörung. Und diese Krisen jagen mir auch deshalb keine Angst ein, weil man könnte doch annehmen, dass in einer aufgeklärten, modernen Gesellschaft, in der immer mehr getan wird, um die Menschen zu bilden, Reaktionen auf diese Krisen erfolgen, die man wirklich betrachten kann als Hoffnungsschimmer, dergestalt, dass wir diese Krisen tatsächlich bändigen. Tatsächlich geschieht das genaue Gegenteil. Ich komme ja viel rum in Europa. Da ich keine Flugzeuge verwende, habe ich also einen gewissen geografischen Aktionsradius, den ich aber dann auch wirklich ausschöpfe per Bahn und werde viel eingeladen, nehme auch die ein oder andere Einladung an und komme also rum in der sogenannten Öko- oder Nachhaltigkeitsszene. Also habe sehr viel Kontakt zu den sozialen Bewegungen, Kreisen und Institutionen, die alle für sich in Anspruch nehmen, irgendwie am großen Projekt der Weltrettung mitzuwirken. Und wenn ich mir die Lebensweise dieser Menschen teilweise anschaue, dann weiß ich, wo der Abgrund ist. Ja? Nämlich eine ungezügelte Gier, die sogar in der Krise noch wächst. Das heißt also, es wird quasi das Gegenteil an Reaktionen an den Tag gelegt, als das, was eigentlich erfolgen müsste.
Meine Frage wäre noch, wann kam die Idee, ein Postwachstumsökonom zu werden? Was war da der Auslöser? Gab es da irgendetwas, wo Sie dachten, nee, so kann es ja nicht gehen, eine Spirale, die immer nach oben führt, wo soll die enden? Im Himmel? Was war es bei Ihnen?
Also ich bin 1960 geboren und Anfang der 70er Jahre, als ich so anfing, mich für Bücher und für bestimmte Themen zu interessieren, da kam ja der Bericht des Club of Rome. Und es war so, dass ich zu der Zeit sehr viel draußen immer war, weil mein Hobby als Jugendlicher war das Angeln. Und mein Vater war Gewässerwart eines Angelvereins und der hat mich immer besonders darauf hingewiesen, also in was für einer Gefahr eigentlich unsere Umwelt ist. Also der hat natürlich sehr selektiv immer wahrgenommen, was mit der Wasserqualität der Flüsse und Teiche so los ist, für die er als Gewässerwart verantwortlich war und hat sich auch immer total erregt darüber, dass in der Gegend, in der wir lebten, viele Fabriken, also eben giftiges Abwasser in die Flüsse leiteten und so weiter. Das hat mich unglaublich sensibilisiert. Dann kam hinzu, dass da, wo ich groß wurde, gleich zwei Autobahnen geplant und später auch umgesetzt wurden, die A30 und die A31, dann zwei Atomkraftwerke in Lingen, das war auch in Sichtweite meines Elternhauses und obendrein befand sich nicht nur in Sicht, sondern in Geruchsweite unseres Elternhauses, die zu der Zeit europäisch größte Hähnchenmastanlage, ja. Auch die Schweinemast hat da unglaubliche Rekorde erzielt. Diese Ballung, ja, von ökologischem Ungemach hat mich dazu gebracht, irgendwann zu entscheiden, Ökonomie zu studieren, weil ich wollte wissen, was an dem Wirtschaftssystem nicht gut funktioniert. Und ich würde mich selber, also als Wachstumskritiker der frühen Stunde, dann bezeichnen, als Jugendlicher war ich das. Ich habe die ganze Literatur aufgefressen, die es zu der Zeit gab, zu dem Thema in den 70ern. Dann kam aber eine Phase, als ich studierte und auch danach, als ich auch glaubte, man könne mit technischem Fortschritt, mit einem grünen Wachstum, ja, mit einer Dematerialisierung oder einer ökologischen Modernisierung, das sind alles so synonyme Begriffe für einen grün angepinselten Fortschrittsoptimismus, da glaubte ich auch, man könne das Problem anders lösen. Und dann kam Anfang der Nullerjahre so eine Katerstimmung, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Eine Katerstimmung dergestalt, dass all diese Innovationen, denen man zutrauen konnte, dass sie das ökologische Problem lösen würden, dass die alle versagt haben. Das heißt also, da brandete eine neue Welle der Wachstumskritik auf. Keineswegs etwa nur von mir in Deutschland ausgelöst, sondern getragen von vielen anderen, nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus dem Wissenschaftsbereich, sondern auch aus dem publizistischen Bereich oder aus dem Bereich der Aktivistinnen und Aktivisten und so weiter und so fort.
Hier ist die Oktobersendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Am Mikrofon sind für Sie Antje Thielking und Thomas Schiebloch.
Bei uns zu Gast ist Nico Pech, Streiter für einen Wandel im Umgang mit den Ressourcen dieser Erde. Herr Pech, Wachstum, 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 das ist unserer Gesellschaft ein Glaubenssatz geworden. Wenn uns dieser Glaubenssatz in eine große ökonomische und ökologische Krise führt, wie lässt sich das denn stoppen?
Naja, das ist natürlich zunächst einmal eine Frage, die auf verschiedenen Ebenen beantwortet werden muss. Weil wenn wir das Wachstumsregime stoppen wollen, müssen wir ja wissen, was wir an die Stelle dieser Orientierung setzen. Dazu brauchen wir eine Konzeption. Und wenn wir diese Konzeption haben, können wir überhaupt erst die nächste Frage beantworten, die daran anknüpft und auf einer ganz Ebene, an anderen Ebene zu verorten ist, nämlich wie man nun so einen Zustand durch eine geeignete Transformation erreichen kann. Also die Antwort auf die erste Frage lautet natürlich Postwachstumsökonomie. Ich meine, das ist die Konzeption, die ich vor ein paar Jahren in die Debatte eingebracht habe, versucht habe immer weiter auszuarbeiten und auch versucht habe immer weiter bekannt zu machen. Und tatsächlich ist das gelungen. Was natürlich nicht gelungen ist, ist tatsächlich jetzt schon einen Startpunkt dafür zu finden oder zumindest genug viele kleine Startpunkte. Darum würde es dann gehen. So, und die zweite Frage, wie also ein solches Konzept umzusetzen wäre, diese Frage lässt sich für mich auch sehr einfach beantworten, aber diese einfache Antwort ist deswegen noch lange nicht ein Hinweis darauf, dass auch die Umsetzung einfach wäre. Es kann nur einen kulturellen Wandel geben, der in den Nischen der Gesellschaft beginnt. Das heißt, wir brauchen Postwachstumspioniere. Wir brauchen Personen, die schon jetzt, ohne dass die Politik sie dazu zwingt oder andere äußere Umstände, tatsächlich einen Lebens- und Versorgungsstil in die Tat umsetzen, so dass dieser Lebensstil wie eine Kopiervorlage, ein Blueprint quasi auch von anderen Menschen übernommen werden kann.
Gibt es die schon?
Ja, die gibt es schon.
Ein Beispiel vielleicht?
Na, wissen Sie, es gibt nicht konkrete Projekte oder Innovationen, an denen man das festmachen kann, sondern mir sind immer wieder Menschen begegnet, die mich auch ansprachen, weil sie vielleicht das Buch gelesen haben oder ein Interview gelesen haben oder zu einer Vortragsveranstaltung von mir kamen, die sich vorstellten als Menschen, die genau das tun und die mir auch gesagt haben, dass ich denen eigentlich nichts Neues mehr erklären kann, worauf ich dann immer nur antworten konnte, das weiß ich, dass es eine Menge Menschen gibt, denen ich nichts Neues mehr sagen kann, aber was ich tun kann ist, als Wissenschaftler, diese neuen Lebensentwürfe aus der Nische der Romantik heraus zu befördern, also deutlich zu machen, dass solche reduktiven Daseinsformen, so nenne ich sie, also oder postwachstumstaugliche Daseinsformen, dass die letzten Endes ein Markstein für die Ökonomie der Zukunft sind. Dass also sehr, sehr wohl auch wissenschaftliches Basiswissen dazu verhilft, einzusehen, dass die derzeitige Orientierung unseres Wirtschaftssystems und vor allem unserer Lebensführung, dass dies alles nicht zukunftsfähig sein kann und dass es da eben eine Alternative braucht.
Wer kann da am meisten bewegen? Einzelpersonen, Politiker, Wirtschaftsleute, Pioniere, also wer sind diese Pioniere?
Das sind schlicht und ergreifend Menschen, die Rückgrat haben und die tatsächlich sich mit anderen zusammentun und in Gruppen beginnen, Versorgungspraktiken oder auch Möglichkeiten der Selbstverwirklichung an den Tag zu legen, sodass in der Summe die ökologischen Schäden, die pro Kopf und pro Jahr anfallen, tatsächlich in einem ökologischen Rahmen bleiben. Weil wir müssen uns klar machen, dass nachhaltige Entwicklung, was ja nichts Geringeres ist, als die ökologischen Lebensgrundlagen zu retten, ein Verteilungsproblem ist. Das heißt, wer sich zu viel an ökologischen Ressourcen nimmt, begeht letzten Endes ein ökologisches und ein soziales Verbrechen einfach, nicht? Also wer sich zu viel nimmt, sorgt dafür, dass andere weniger haben oder dass der Planet den Bach runtergeht. Beides ist verwerflich. Ich glaube, darüber sind wir uns letzten Endes einig. Und worum es geht, ist, dass wir Menschen brauchen, die vorführen, wie es gelingt, dass also mit einem Quantum an ökologischen Schäden gut, würdig, fröhlich gelebt werden kann. Ein Quantum, das sich mit 7,3 Milliarden multiplizieren lässt, ohne dass die ökologischen Lebensgrundlagen kaputt gehen. Das heißt, die Übertragbarkeit dessen, was ich tue, räumlich auf andere Menschen und zeitlich in die Zukunft, das ist das Kriterium eigentlich, um das es geht, wenn wir von nachhaltiger Entwicklung reden. Man kann es auch anders nennen. Globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen. Und diese Menschen zu suchen, das ist sehr spannend. Es gibt welche in Oldenburg, nicht viele, sehr wenige nur. Die meisten Menschen entfernen sich immer weiter von diesem Zustand, den wir eigentlich anpeilen müssen.
In diesen Tagen ging die Meldung vom Weltklimarat durch die Medien, dass es die Ampeln auf Rot stünden, so hieß es, glaube ich, dass es höchste Zeit wäre, das Klima zu retten. Wir alle leben eigentlich vom Klima. Wir leben vom Wasser, von der Luft. Dafür gibt es ja keine Grenzen. Und warum gibt es jetzt keine sofortige Reaktion außer dass es diskutiert wird? Warum gibt es keinen Maßnahmenkatalog, der jetzt sofort sagt, so, ich schlage mal irgendwas Spinnertes vor. Jetzt im Oktober gibt es nur noch autofreie Sonntage, wie wir es damals während der Ölkrise der sogenannten hatten. Warum funktioniert sowas nicht?
Naja, weil ganz einfach die Mehrheit der Menschen in den modernen Industrie- und Konsumgesellschaften profitiert von der jetzigen Situation und in gewisser Weise Abhängigkeiten entwickelt hat. Wissen Sie, wenn Sie eine Schar von Heroinabhängigen vor sich haben und es gibt einen Weltheroinrat, ja, der auch sagt, wir haben jetzt also sozusagen die Ampel auf Rot, dann begreifen das alle Heroinabhängigen. Aber sie werden sich so schnell nicht ändern können. Sie brauchen eine Entzugskur. Ein nachhaltiges Leben ist keine Frage der Überzeugung, des Wissens oder der Bekundung, dass man sich bemühen will oder betroffen ist, sondern das ist ein Übungsprogramm. Es ist eine Frage der Disziplin. Wir waren noch nie so gebildet im Hinblick auf die Schäden, die unser Leben anrichtet. Und gleichzeitig erreichen wir jedes Jahr, speziell in Deutschland übrigens, einen neuen Rekord, was die Pro-Kopf-Inanspruchnahme ökologischer Ressourcen anbelangt. Und das sogar in den Bereichen, die man im Prinzip nur noch als also spätrömische Dekadenz bezeichnen kann. Also die sogenannten Kreuzfahrten boomen wie nie zuvor. Und im Luftverkehr, was das ökologisch schädlichste ist, was ein Mensch überhaupt legal anrichten kann, erreichen wir nicht nur neue Rekorde, wir haben sogar im letzten Jahr einen Doppelrekord erreicht. Wir sind auf 119 Millionen Flugpassagiere in Deutschland gekommen und die Zuwachsrate von 2016 auf 2017 lag bei 5,1%, was auch ein neuer Rekord im Bereich der Zuwachsraten ist. Und nichts ist unnützer, nichts ist dümmer, als ausgerechnet da die Ökosphäre zu zerstören, wo, wenn man es nicht täte, auch kein Arbeitsplatz verloren ginge und wo auch nicht in irgendeiner Form Menschen schlechter dastünden. Gleichzeitig wollen wir aus der Kohle aussteigen. Richtig, dass wir das tun. Nur, ich habe noch nie ein Krankenhaus gesehen, das ohne Elektrizität funktioniert. Auch noch nie ein Haushalt, eine Schule oder sonst irgendeine Errungenschaft des modernen Lebens. Deshalb setzen wir teilweise den Hebel an den Stellen an, wo es nicht so wehtut, ne?
Widerstand, Ignoranz sind also groß. Postökonomisches Wachstumsdenken ist überhaupt nicht angesagt. Ich spitze das mal ein bisschen zu. Welche Strategie wäre Ihnen am sympathischsten? Macht kaputt, was euch kaputt macht, oder eher das weiche Wasser höhlt den Stein?
Na, ich würde eher sagen, beides wäre nicht schlecht.
Also beides?
Ziviler Ungehorsam gegen Dinge wie beispielsweise das, was RWE macht, begrüße ich dann, wenn niemand zu Schaden kommt. Ja, leider ist es da zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Aber nicht, weil jetzt irgendjemand auf irgendjemand eingedroschen hat. Das war dann wirklich ein Unfall, der dort stattfand. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Also natürlich ist mir eine gewisse Widerborstigkeit, vor allem der Boykott, ja, also das Entsagen, das finde ich sehr wichtig. Das ist natürlich was anderes als einfach nur der Wassertropfen, der den Stein hüllt. Aber umgekehrt, dass wir langsam eine soziale Entwicklung brauchen, die aus den Nischen heraus die Gesellschaft erreicht. Das wäre dann eher mit der Metapher also des steten Tropfens, der den Stein hüllt, vereinbar. So etwas halte ich auch für unabdingbar. Das heißt, wir brauchen wirklich Übungsprogramme. Es geht um Übung und Disziplin. Und diese Gesellschaft ist so disziplinfeindlich geworden, dass wir praktisch keine Regierung mehr haben. Wir haben in Berlin ein Team von Moderatoren, die praktisch jede Welle, die aufbrandet, jede Begehrlichkeit einfach bedienen und dann was tun, wenn eine Krise so heftig ist, wie zum Beispiel die Finanzkrise, eine Flüchtlingskrise oder irgendetwas, dann reagieren sie halt. Ne? Das heißt, die Moderne hat jetzt ein Stadium erreicht, wo die Freiheit des Menschen regelrecht pervertiert wurde. Es gibt keine Grenzen, also im Wortsinne nicht, aber auch nicht im übertragenen Sinne, sondern alles, was irgendwer will, muss erlaubt sein. Es wird nur noch sozusagen der Rahmen gestaltet, in dem das stattfindet. Und das ist natürlich der größte Hemmschuh. Es gibt keine Autorität mehr an Schulen. Alle Pädagogen schwärmen nur von antiautoritären Konzepten. Selbst da, wo sie nicht davon reden, ist das natürlich gemeint. Das heißt, Kindern, Jugendlichen werden niemals Grenzen gesetzt, Erwachsenen noch weniger. Die Politik tut eher umgekehrt alles, um Menschen zu ermutigen und zu befähigen, brutalst ökologisch über ihre Verhältnisse zu leben. Moderne Politik bedeutet, Wettbewerbe im Geschenkeausteilen zu zelebrieren. Und vor diesem Hintergrund ist es eben so wahnsinnig schwer, auch Mehrheiten zu finden für Klimaschutzmaßnahmen. Deswegen werden jetzt diese Betroffenheitsbekundungen nach den gestrigen Meldungen vom Weltklimarat, die werden nach ein paar Tagen und Wochen verhallen. Es wird dann einfach so weitergemacht. Schulen werden die Kinder in Flugzeuge setzen, um das, was ich meine Jahrtausende nie nötig war, Schüleraustausche zu machen, was das Dekadenteste und Bescheuertste ist, was man sich eigentlich vorstellen kann. Überall boomen natürlich auch Einwegpackungen. Stellen Sie sich vor, ich war gerade zu Gast in Freiburg auf einer Veranstaltung, die der BUND veranstaltet hat. Die beiden Vorsitzenden dieser BUND-Gruppe haben also sich nicht entblödet, mir da wirklich eine PET-Einwegflasche mit Wasser hinzustellen, um mich hinterher zu fragen, ob ich denn keinen Durst gehabt hätte, weil ich sowas grundsätzlich nicht anrühre. Dann sagte mir die Frau, eine von den Vorstandsmitgliedern, eine Frau sagte zu mir, ja, das sei alles ganz schön, aber das mit den Kreuzfahrten, das fällt mir ja doch schwer, mir das abzugewöhnen. Das sind also die Naturschützer und ich kann Ihnen nur solche Beispiele nennen. Wir müssen, wenn wir dieses Problem in den Griff bekommen wollen, müssen wir mehr über ökologischen Ablasshandel reden. Das ist ja ein sehr kirchliches Thema. Vielleicht kommen wir darauf heute auch noch zu sprechen.
Hallo liebe Radiohörer und Hörerinnen bei KR55, Kirchenradio für Oldenburg und umzu. Zusammen mit unserem heutigen Gast Nico Pech besprechen wir Strategien für eine Gesellschaft ohne Wohlstandsballast.
Wir möchten mal hingucken, denn vor kurzem gab es einen großen Konfirmandentag in Oldenburg zum Thema Wasser, blaues Gold. Da wurden zur Bedeutung des Wassers folgende Stimmen eingefangen.
Wurst erstmal. Nass, blau, waschen, Erfrischung, Leben.
Schwimmen, trinken,
eine Flüssigkeit,
sauber werden, Taufe, gutes Gefühl,
vor allem mein Sport,
Baden, Duschen, das Meer, einiges halt.
Für uns sehr selbstverständlich und für viele Menschen eher nicht selbstverständlich.
Wasser ist lebenswichtig für Menschen.
So ist es. Und die Konfirmandin Juliane Feinger interviewte den Jugenddiakon und Mitorganisator Thorsten Haspelmaat dazu.
Es ist wichtig, dass sich die Konfirmanden damit beschäftigen.
Aus den gleichen Gründen, dass ihr im Blick behaltet als Konfirmanden, dass Wasser eben nicht unendlich da ist, sondern dass wir diese Ressource einfach benötigen und schützen müssen. Und die andere Ebene, die religiöse Ebene, dass wir auch überlegen, wenn Jesus vom Wasser des Lebens spricht, was heißt das eigentlich für uns? Weil Bibel kann man nur verstehen, wenn man sich auch Gedanken darüber macht.
Was glauben Sie, wie viele Liter Trinkwasser haben wir heute am Konfitag schon verbraucht?
Ups, also ich vermute mal, mit all den Toilettengängen, die heute passiert sind, mit der Vorbereitung des Essens, auch mit der Herstellung des Essens, einige tausend Liter sind da sicherlich durchgegangen. Nicht nur hier im Haus, sondern eben auch an anderen Stellen.
Also, die Kirchen beschäftigen sich mit dem Thema Schöpfung bewahren. Ist Kirche für Sie, Herr Pech, ein Impulsgeber für solche Veränderungen? Trauen Sie Kirche überhaupt so etwas zu, dann Massen zu erreichen?
Ja, die Kirche hat Voraussetzungen, die anderswo nicht erfüllt werden. Die Kirche muss nicht gewählt werden. Das ist ein ganz großer Vorteil. Denn die Politiker, die gewählt werden müssen, haben immer das Problem, dass sie aus purer Angst vor Liebes- und Wählerstimmenentzug natürlich genau das tun, was die Mehrheit will. Und das ist die ökologische Plünderung, von der die Mehrheit profitiert. Das ist keine Frage. Kirchen könnten wirklich zu der gesellschaftlichen Instanz werden, die den Mut aufbringt, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Glücklicherweise erlebt man das auch oft. Also die Kirchentage stehen ja sehr oft im Zeichen eigentlich jener Problematiken, die dann eben als Wahrung der Schöpfung auch bezeichnet werden können oder damit zu assoziieren sind. Auch die katholische Kirche hat ja nun mit der Enzyklika Laudato Si wirklich würde mal sagen, eine ganz bemerkenswerte Schrift vorgelegt. Aber die evangelische Kirche ist meines Erachtens genauso rege eigentlich. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass es so viele Bildungseinrichtungen im kirchlichen Bereich gibt, also in beiden wichtigen Konfessionen, sowohl bei der evangelischen als auch katholischen Kirche, Bildungseinrichtungen, in denen auch immer wieder das Thema Nachhaltigkeit also behandelt wird. Das weiß ich eben, weil ich auch zuweilen eingeladen werde. Also da bin ich eigentlich eher optimistisch.
Was würden Sie einer Kirchengemeinde, sagen wir mal in der Stadt Oldenburg, empfehlen, die sagt jetzt, wir möchten uns mit allen Konsequenzen auf den Ansatz von Nico Pirch einlassen? Gibt es da eine Checkliste, wo wir jetzt mal hören und mitschreiben könnten? Haben Sie sowas im Paket?
Ja, natürlich. Der erste Schritt ist wirklich, sich die Frage zu vergegenwärtigen, was darf sich im 21. Jahrhundert ein einzelnes Individuum noch an materiellen Freiheiten nehmen, ohne ökologisch und damit gleichsam sozial über seine Verhältnisse zu leben? Ja? Und für den Klimawandel bedeutet das, ein Mensch muss es schaffen, im Durchschnitt pro Jahr mit 2,5 Tonnen CO2 auszukommen und herauszufinden, was einen davon abhält, dieses Ziel zu erreichen. Wir liegen nämlich in Deutschland durchschnittlich bei 12 Tonnen. Diejenigen, die öfters in ein Flugzeug steigen, liegen wohl eher bei 20 Tonnen. Und wenn man beispielsweise den CO2-Online-Rechner des Umweltbundesamtes einfach mal aufruft und sich ein paar Minuten nur Zeit nimmt, um ganz, ganz grob nur, ganz vereinfacht so die persönlichen Daten einzugeben, dann sieht man sofort, was die dicken Brummer sind. Ja? Genauso ist der von mir schon heute erwähnte Pendos CO2-Zähler als Printmedium geeignet, das zu tun. Und der erste Schritt ist dann die Mobilität. Es ist immer die Mobilität, die den dicksten Brummer ausmacht in den CO2-Bilanzen. Der zweite Schritt ist selbstverständlich Konsum oder Ernährung. Ja. Man kann mit der Ernährung auf über 3 Tonnen CO2 kommen. Man kann es aber auch schaffen, mit 0,3 Tonnen auszukommen, wenn man viel weniger Fleisch isst, wenn man saisonale und regionale Produkte isst und wenn man vor allem sogar selber dazu übergeht, Nahrungsmittel anzubauen und sie auch selbst zuzubereiten. Und wenn das nicht selber kann, kann man sich mit anderen zusammentun, um in gemeinsamen Gärten, also es gibt ja sogar Mietäcker und solche Geschichten inzwischen, um dann tatsächlich als Selbstversorger oder Selbstversorgerin in Erscheinung zu treten. Wohlgemerkt nur punktuell und graduell. Wir können uns natürlich niemals komplett selbst versorgen. Der nächste Schritt wird sein, einfach mal die Vogelperspektive einzunehmen, aus der heraus Mann oder Frau sein oder ihr eigenes Leben spiegelt und schaut, von welchem Schrott, Wohlstandsschrott, kann ich mich befreien, der sonst sowieso nur mein Leben verstopft? Welche Konsumgüter sind überflüssig oder welche Dinge müssen nicht neu angeschafft werden?
Oder wie viel gehört überhaupt in ein Leben, zu zweit, zu dritt, zu viert, also wie viele Gegenstände an sich? Wenn man in Ihrem Buch Befreiung vom Überfluss ein bisschen liest, gibt es da Sachen wie Fahrrad ist sinnvoll, ein Wohnfonds mit mehreren zusammen wäre sinnvoll. Und wir haben uns gefragt, wie konsequent, es steht ja hinten in Ihrem Buch drin, Sie leben in diesem Ansatz auch konsequent, wie sieht das bei Ihnen persönlich aus? Wie viel, ich sag mal, Anzüge hängen in Ihrem Kleiderschrank?
Also ich habe einen Anzug. Ich habe aber noch zwei so Jackets. Die sind aber in einem Second-Hand-Laden gekauft worden. Und eines dieser Jackets muss noch umgenäht werden. Das passt mir natürlich gar nicht. Ich habe also sehr wenig Hosen auch. Ich glaube, 4 Hosen habe ich. Eine davon habe ich an. Wie man sieht, muss die mal geflickt werden hier.
Das ist ja okay. Modern.
Ja, okay, genau. Das könnte man in meinem Alter eigentlich nicht. Aber sonst wäre es eigentlich modern. Ne? Naja. Na gut, ich meine, so viele Gegenstände habe ich eigentlich nicht. Viele Bücher, aber die habe ich zum Teil gebraucht, gekauft. Und das ist der Akzent, den ich setze. Wenn ich also mit einem bestimmten Quantum, in diesem Fall jetzt an CO2-Emissionen, auskommen muss, dann heißt das nicht, dass ich nach einem Rasenmäherprinzip mir alle Genüsse plötzlich irgendwie versaure, sondern dass ich sage, ich konzentriere meinen Genuss auf bestimmte Dinge, also bestimmte Dinge oder auf bestimmte Felder, in denen ich virtuos bin als Genießer. Und da kann ich mir dann auch mehr erlauben, wenn ich in den anderen Feldern entsprechend weniger mache. Das muss man aber wirklich immer im Auge behalten, indem man seine Öko- oder CO2-Bilanz einfach immer wieder anschaut. Denn es zählt nicht, was Menschen an Symbolik an den Tag legen, sondern es zählt wirklich nur die Gesamtsumme an ökologischen Schäden. Und hier sind wir wirklich an dem größten Problem einer nachhaltigen Entwicklung, nämlich dass die Symbolik der Nachhaltigkeit jedes Jahr neuen Rekord erreicht. Es hat nie mehr Umsätze an ökologischen Nahrungsmitteln, ökologischen Textilien, Elektromobilen, Passivhäusern und weiß der Kuckuck was gegeben. Und gleichzeitig eben nehmen die anderen Dinge, die die Ökosphäre in einem viel stärkeren Maß zerstören, als diese Symbole in der Lage sind, die Ökosphäre zu entlasten, nehmen ständig zu. Und es ist wirklich eine Neuauflage des Ablasshandels. Nicht? Der Ablasshandel bestand ja darin, das Unvergleichliche vergleichbar zu machen, indem man Geld dafür gab, dass man sozusagen einen Tag vorher vielleicht eine Wirtshausschlägerei begonnen hat, ja, die man also als Sünde dann auffassen konnte, und das musste in irgendeiner Form getilgt werden. Und heute tilgen Menschen ihren SUV damit, dass sie einmal pro Woche in den Denre-Ökosupermarkt gehen oder Bionade trinken oder sich vielleicht in einem Projekt engagieren. Und dieses Verrechnen der Symbole mit den tatsächlich immer schwerer ins Gewicht fallenden ökologischen Schäden, das ist das große Problem. Das funktioniert wie ein moderner Ablass.
Zum Ablass gehört auch, das ist ja durchaus zur Gewissensberuhigung, Simplify Your Life, entrümple dein Leben. Da gibt es ja viele Ratgeber, kann man in Buchläden etliche Regale voll von finden. Sie haben das vorhin so mit der Disziplin beschrieben, die man bei der neuen Haltung braucht. Gibt es auch irgendwo einen Anreiz, den Sie sagen, das ist etwas sehr Ermutigendes, diesen Weg zu beschreiten? Disziplin hört sich immer so ein bisschen dröge an. Gibt es irgendwo auch Anreize, Spaßfaktoren, dass man sagt, hey, das gehört aber auch dazu?
Wir stehen ja nicht nur vor materiellen Wachstumsgrenzen, sondern wir haben psychische Wachstumsgrenzen erreicht. Ich habe das ja heute schon mal dargestellt, als ich von einer Sinnkrise sprach. Und der Anreiz ist schlicht und ergreifend, sich zu befreien von den Dingen, die einen nicht nur belasten, weil sie finanziert werden müssen, sondern weil sie im Blick behalten werden müssen, weil sie untergebracht werden müssen, weil sie einfach dadurch, dass sie da sind, unsere Aufmerksamkeit einfangen. Und nichts ist knapper in einem menschlichen Leben als Aufmerksamkeit, weil Menschen natürlich ihre Sinnesorgane nicht beschleunigen können und die psychischen Ressourcen, über die ein Mensch verfügt, die sind auch begrenzt, die haben sich auch nicht vermehrt seit der Steinzeit. Und was Menschen auch nicht können, ist Multitasking. Das heißt also, ein Mensch ist, das wissen wir aus der Neurobiologie, nicht in der Lage, mehr als zwei Dinge gleichzeitig kognitiv verarbeitend und zielgerichtet auszuführen. Und weil das so ist, machen wir einen Fehler, wenn wir unser Leben überhäufen mit zu vielen Reizen, mit zu vielen Erlebnissen, Konsumgegenständen oder auch zu viel Mobilität und Bequemlichkeit. Wenn wir uns auf weniger konzentrieren, das aber umso stressfreier und intensiver unter Hingabe von Zeit und Aufmerksamkeit auskosten, geht es uns schlicht besser.
Herr Pech ist bei uns, bei Kreia 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Er als Kämpfer für eine andere Welt. Und nun gucken wir mal auf Oldenburg und sagen, wie sehe Oldenburg in 25 Jahren aus, wenn sich nichts verändert? Es ist so, wie es ist. Es wird vielleicht anders. Wie stellen Sie sich das vor?
Naja, wir werden im Müll versinken, weil irgendwann die Aufnahmekapazitäten für den Plastikmüll überhaupt nicht mehr gegeben sind. Weiterhin, wenn wir Oldenburg so zerstören durch Wohngebiete und durch immer mehr Flächenversiegelung, wird irgendwann nichts mehr übrig bleiben, was in irgendeiner Form Oldenburg noch lebendig erscheinen lässt. Das sind so meine beiden Befürchtungen, nicht? Und auch die Abgasbelastung in Oldenburg müsste unbedingt gesenkt werden, dadurch, dass es autofreie Wochenenden gibt oder dass schlicht und ergreifend auf andere Weise der Automobilverkehr in Oldenburg reduziert wird. Das wäre ganz wichtig.
Drehen wir den Spieß mal um. Sagen wir mal, der Postwachstumsprophet Nico Pech wurde erhört. 25 Jahre, Oldenburg gibt sich ja gerne als Übermorgenstadt. Also Oldenburg hat die Zeichen der Zeit erhört. Dann 25 Jahre weiter, wie sieht es dann hier aus?
Also das mit den Propheten können Sie sich wirklich sparen. Ja? Das passt gar nicht. Außer Sie meinen, das ironisch. Ich bin Wissenschaftler und kein Prophet. Okay, also die Zukunft stelle ich mir vor als eine, die gekennzeichnet ist von einem anderen Freiheitsbegriff. Frei und souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Wer also autonom ist, wer nicht erpressbar ist, wer ein leichtes Leben führt, wer sich nicht um zu viele komplexe Dinge im Leben kümmern muss. Und diese Leichtigkeit ist es, die also auch den Anreiz dafür bietet, das Leben zu entrümpeln, also zu entschlacken. Ja? Was ich mir auch wünsche, ist mehr Sesshaftigkeit. Wir sollten uns mehr um unsere Umgebung kümmern, statt alles, was wir hier vor der Haustür an Problemen haben, ungelöst zu lassen und dann den Planeten bereisen und meinen, das würde uns irgendwie schlauer machen. Das ist auch ganz wichtig, also die Sesshaftigkeit. Und das Dritte ist für mich schlicht und ergreifend Verantwortung und Ehrlichkeit. Das heißt, ein Leben zu führen, dass ich mir nicht mehr durch irgendwelche Lügen verschönern muss, indem ich also über meine ökologische Bilanz irgendwie hinwegtäusche, dadurch, dass ich irgendwelche anderen kompensatorischen Maßnahmen ausführe, die irgendein Weltverbesserungssymbol in sich tragen, sondern wirklich ein Leben zu führen, von dem ich mit wirklich Gewissheit sagen kann, wenn alle so lebten wie ich, dann ginge die Rechnung auf. Und ich glaube, dass das auch ein sehr befreiendes Gefühl ist.
Nun würden wir ganz gerne ein Plakat mit Ihnen gestalten, quasi ein Werbungsplakat. Was müsste draufstehen? Welche drei Attribute würden Sie nach vorne rücken, um für Ihre Idee von einer veränderten Welt zu werben?
Ich würde sagen, Verantwortungsbewusstsein. Ich würde sagen, Stressfreiheit, Gelassenheit. Das ist mir ganz wichtig. Und ich würde sagen, Sesshaftigkeit. Das sind so die drei Dinge, die ich mir vorstelle.
Wir werden dran arbeiten. Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie zu uns gekommen sind, trotz starker Erkältung. Er sitzt hier mit einer leicht roten Nase, aber man hat wenig gehört. Wir wünschen Ihnen weiter einen langen Atem. Dankeschön. Und Menschen, die mit offenen Ohren und einem weiten Geist zu Ihren Vorträgen kommen und dann etwas anpacken und weitermachen. Vielen Dank.
Ich danke auch. Danke.
Ja, das war sie, unsere Oktobersendung. Viel drin, informativ, Perspektiven dabei, kritische Dinge, die man echt überlegen sollte. Danke an Nico Pech, unseren Gast. Die Podcasts, unsere Interviewbeiträge sind nachzulesen auf unserer Website www.kirchenradio-oldenburg.de. Schauen Sie mal drauf.
Da finden Sie auch unsere Kontaktadresse, wenn Sie eine gute Idee haben zu einem veränderten Leben, wenn Sie uns loben möchten, wenn Sie uns Kritik schicken möchten, wenn Sie Vorschläge haben, all das unter Kontakt. Wir freuen uns drauf. Und wir laden Sie ein zu unserer Novembersendung. Schalten Sie wieder ein, Freitag, den 9. November um 18 Uhr bei Oldenburg 1, historisches Datum. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin sagen wir,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war wie immer Thomas Schiebloch. Gute Unterhaltung mit dem folgenden Programm bei Oldenburg 1.